Das waren jetzt zwei großartige Frühlingstage im Land. Ein bisschen Frühlingsgefühle gibt es hier auch im Studio. Jedenfalls schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Unsere Themen heute: Was will denn da eigentlich Österreich? Die aktuelle Puls24-Wahlumfrage, die sorgt für Jubel, zumindest im Lager der Bierparteien. Bundeskanzler Karl Nehammer, der möchte das Jugendstrafalter, das liegt derzeit bei 14 Jahren, senken. Das ist ein definitiv umstrittenes Thema. Und in Wien soll da quasi über Nacht ein ganzes Krankenhaus stillgelegt werden. Das besprechen wir mit Johanna Hager, Journalistin beim Kurier. Und dort leiten Sie die Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Dann freue ich mich über Gregor Schütze, Geschäftsführer und Gründer einer sehr erfolgreichen PR-Agentur, studierter Jurist und ORF-Stiftungsrat. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Und ich freue mich sehr über Alfons Heider, Publikumsliebling, Entertainer, Moderator und Generalintendant im Burgenland. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Unser erstes Thema: Was wollen die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich wählen? Die aktuelle ATV Puls 24 Sonntagsfrage, die bringt ja schon die ein oder andere Überraschung mit sich. Wir schauen mal drauf. Bei den drei quasi großen Parteien hat sich wenig getan. 21% für die ÖVP, 22% für die SPÖ, nach wie vor in Front die FPÖ mit 30%. Dann aber die erste ganz dicke Überraschung: Grüne, Neos und die Bierpartei, jeweils bei 8%. Herr Heider, für Dominik Vlasny alias Marco Pogo läuft es offensichtlich perfekt. 8%, das wäre sensationell.
Der ist viel zu intelligent, um zu wissen, dass er Minister wird, oder Kanzler.
Ich glaube, dass gut, mit 8% Kanzler wird schwierig.
Wir haben schon erlebt in diesem Land, dass der Dritte dann Erster wurde. Ich gebe zu, er hat aber mehr gehabt als 8%. Mich würde nichts überraschen in Österreich. Ich glaube aber, dass er etwas ist, was die Österreicher seit langem gesucht haben. Jemand, der nicht lange herumredet, jemand, der nicht 100 Spin-Diktoren hat, Direktoren hat, jemand, der nicht jeden zweiten Tag eine Meinung ändert, sondern einfach das geradeaus so hineinsagt, wie er sich's denkt. Und wenn er sich so denkt, offenbar scheint es zu wirken, glauben ihm die Leute auch. Und die anderen haben schon ein bisschen einen Verlust an Glaubwürdigkeit, wohingegen ich mir nicht und nicht wirklich weiß, warum der Herr Kickl hier dann so viel Stimmen hat. Aber was mich noch immer beruhigt, ist, dass der Herr Kickl alles ist, nur kein Sympathieträger.
Und gut, auch in der FPÖ bleiben wir nicht. Bleiben wir nochmal bei Dominik Vlasny. Frau Hager, also Alfons Heider schwärmt über Marco Pogo, der hat da offensichtlich, ja, der drückt die richtigen Tasten.
Ja, vielleicht ist er ein Sympathieträger oder eine Projektionsfläche. Ich wüsste nur jetzt eigentlich nicht genau, wofür er steht. Also ich glaube,
für ihn selbst vielleicht?
Ja, wenn das schon reicht, um 8% zu bekommen, müssen wir uns aber im System selbst irgendwie Gedanken machen. Ich glaube natürlich, weil das liegt auch daran, dass der Mitbewerb ein bisschen nachlässt, weil die Grünen vorkommen, indem sie jetzt immer reagieren auf das, was die ÖVP möglicherweise tut, und die Neos zu wenig vorkommen, um mit Themen zu setzen. Und dann schaffst du, Herr Vlasny, was beachtlich ist, 8%. Es macht mich nur trotzdem irgendwie demokratiepolitisch ein bisschen bang, weil ich tatsächlich nicht weiß, was will er denn, also was könnte er denn dann mit den 8% machen. Ich weiß ja nicht mal, wer neben, hinter und ihm dann Wahlkämpfen wird.
Entschuldigung, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber bei mir ist schon so schlimm, dass ich bei manchen anderen Spitzenkandidaten weder weiß, wer hinter denen steht, noch was die wollen.
Gut, aber das ist, Herr Schütze, ich weiß nicht, ob wir wissen, wofür jetzt eigentlich Marco Pogo politisch steht. Jedenfalls scheinen Inhalte nicht so das ganz große Thema für seine Wählerinnen und Wähler zu sein. Warum?
Die sind es bestimmt nicht, und das ist ja auch das Konzept, was wir kennen von, sei es der Präsidentschaftswahl oder auch den Wiener Landtagswahlen. Aber ich sehe das insofern auf der einen Seite ein bisschen entspannt, demokratiepolitisch, weil die Protestparteien, sei es, wir erinnern uns zurück zur Liste Pilz, zum Herrn Stronach, zu dem Herrn Ehrenhauser etc.
Also die gab's ja, die Grünen waren ja auch mal eine Protestpartei quasi, ne?
Ja, aber die haben es erfolgreich geschafft, sich zu etablieren. Ja, fair enough. Und ich glaube, da war schon eine andere inhaltliche Bewegung dahinter. Also das zu vergleichen, das würde ich nicht gelten lassen. Aber der Vlasny greift erfolgreiche Proteststimmen ab. Mhm. Und die große Frage, die eher, glaube ich, die Alarmglocken schrillen lassen sollte bei Neos und Grünen, ist, was das für die Kleinparteien heißt. Mhm. Und auch den Protestanteil, den er doch auch eher aus der FPÖ wegnimmt. Also das ist eine spannende Entwicklung, und wir werden vielleicht uns ja in den nächsten paar Monaten noch ein paar Mal sehen vor dem Wahltag und mal schauen, wie diese Entwicklung weitergeht. Wir haben kommenden Sonntag die Salzburg-Wahl vor uns, wo mit der KPÖ die nächste Protestpartei zur Wahl im Prinzip antritt und mit nicht schlechten Umfragen jetzt dasteht. Also mal sehen. Ja. Aber die beiden haben völlig recht. Groß über die Inhalte des Herrn Vlasen ist überhaupt nichts bekannt. Man weiß, der Vater managt die Partei. Er hat jetzt gesagt, er will große Unterstützer und Gelder sammeln, sonst tritt er eh nicht an. Mal sehen, ob er das überhaupt erreicht. Es bleibt jedenfalls spannend und dass eine gewisse Proteststimme da aber greift, ist logisch.
Darf ich da noch auf das zurückgehen, was Sie gesagt haben? Stimmt, was heißt das nämlich für die anderen Parteien? Die Grünen gibt es im Grunde seit 40 Jahren, sind Regierungspartei, auch die NEOS seit 2013 im Parlament vertreten. Und jetzt kommt da irgendwie ein netter junger Mann ums Eck und der liegt genau gleich auf.
Ja, vielleicht sollten Sie ein bisschen angasen. Also ja, da ist was Neues, Frisches. Ich glaube, es ist vielleicht Protest, Anti-Establishment, man weiß es nicht so genau. Irgendeine Mixtur wird sein. Was wir auch nicht wissen, ist, wie hoch oder niedrig die Wahlbeteiligung dann allalong sein wird. Weil wenn der Verdruss allzu groß ist, wird es auch nicht in einer Proteststimme münden, sondern einfach, dass die Menschen zu Hause bleiben und nicht wählen. Ich glaube, es ist, so wie der Gregor Schütze sagt, eine Mahnung, dass die zu Potte kommen sollten, wie man in Bundesdeutschland sagt. Ja, weil es wird eine EU-Wahl zu schlagen sein, wenn die jeweils, also auch die Oppositionsparteien, da ein großes Minus erlangen, wird das für die Nationalratswahl so ein Gegenwind sein, dass sie erst recht in die Gänge kommen müssen. Also sich jetzt auch immer darauf dann zu verlassen, das sind ja nur Umfragen. Nein, die machen natürlich auch Meinung und Stimmung. Und das werden wir in Salzburg sehen und das werden wir dann spätestens auch bei der EU-Wahl sehen. Und wenn da die FPÖ so reüssiert, wie es jetzt Umfragen glauben machen, dann müssen sich die wirklich was einfallen lassen, alle anderen Parteien nämlich.
Nicht, dass man da nicht schon jahrelang Zeit gehabt hätte. Yes. Aber Herr Haider, also ich glaube, Sie sympathisieren da ein bisschen mit dem Herrn Vlasen und mit der Bierpartei. Interessant nämlich auch, man kann in Österreich die Kanzlerin, den Kanzler natürlich nicht direkt wählen. Wir haben da trotzdem abgefragt und auch das ist schon sehr beachtlich. Also wir haben Sie gefragt, wen würden Sie direkt als Kanzlerin, als Kanzler wählen? Und nehmen wir da den Herrn Vlasen raus, der da bei Gelb rechts unten ist. Auch da würden 8% sagen, gut, den würden wir tatsächlich als Kanzler sehen. Aber schauen wir mal auf die Spitze. 31% für Herbert Kickl. Und Herr Haider, das ist laut Meinungsforscher Peter Hayek, der hat die Umfrage gemacht, der Herbert Kickl ist der erste FPÖ-Spitzenkandidat, der auch in der fiktiven Kanzler-Direktwahlfrage auf Platz 1 liegt. Da ganz unsympathisch, wie Sie meinen, ist er scheinbar nicht.
Wie viel Prozent nehmen wir weg jetzt Protest?
Bei Herrn Kickl?
Ja.
Das weiß ich nicht.
10.
Okay.
Ich mache mir noch keine Sorgen. Ich glaube, dass wir nach wie vor eine starke Verfassung haben. Wir haben einen starken Bundespräsidenten. Wir haben hoffentlich eine starke ÖVP, die nicht auf komische Ideen kommt. Deshalb bin ich da eigentlich sehr entspannt. Und vielleicht, wie die Frau Hager schon gesagt hat, zündet dann endlich der Turbo bei den anderen, bei den Roten endlich einmal. Das ist sagen, jetzt sollten wir uns doch wirklich die Wadeln für ihre richten und schauen, dass wir was machen. Ich glaube, dass wir Herrn Kickl dieses ganze Zuführen jetzt, dieser, ja, was wird passieren, der hat schon 31%, der hat schon 30%. Es dauern doch Monate, es sind schon andere mit blauem Mantel vom Pferd gefallen. Vielleicht erleben wir das noch einmal. Ich sehe das noch nicht so schwarz. Ich bin froh, dass wir überhaupt in einem Land leben können, wo sich das alles abspielen kann. Aber wir haben einen Präsidenten in den USA, der vielleicht bald im Gefängnis sitzen wird. Also da leben wir eh nur in einer guten Situation.
Gut, aber Frau Hager, also 31%, und das ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, Nein. Das geht ja das ganze Jahr schon. Ja. Ist Herbert Kickl so stark und die anderen so schwach? Das legt der Herr Haider so ein bisschen
Beides. Der selbsternannte Volkskanzler hat letztes Mal in einer Pressekonferenz, die er lange nicht gegeben hat, nun wiedergegeben hat, gesagt, er war eine gewisse Zeit weg von der öffentlichen Bildfläche. Er hat sein Neujahrstreffen und den Aschermittwoch abgehalten für seine Funktionäre, weil die anderen haben ja die Arbeit für ihn getan. Und da hat er ein wahres Wort gelassen, gefernst ausgesprochen, weil es der Tatsache entspricht. Wir unterhalten uns jetzt wieder über ihn und über ihn als Figur und als Parteichef und darüber, dass wir nach Ibiza zum ersten Mal jetzt die FPÖ so einen im Steigflug begriffen ist. Ich glaube, wir müssen aufpassen, wenn die denn die stimmenstärkste Partei sein werden, wird und das souverän vom Volk ausgeht, wie das denn zu legitimieren ist, genau ihn oder diese Partei nicht mit einer Regierungsbildung zu beauftragen, weil wir dann auch oft sagen, das darf man nicht und das ist nicht. Die befinden sich im Verfassungsbogen und die ÖVP hat schon mal mit der FPÖ koaliert, die SPÖ vor Urzeiten auch. warten wir mal bis zum Wahltag X und wir kennen alle Wahlabende und was dann am nächsten Tag möglicherweise sich um 180 Grad gedreht hat und dann waren die Neins und die kategorischen Imperative ganz andere.
Aber schauen wir dann nochmal auf diese quasi fiktive Bundeskanzler-Direktwahl-Geschichte. Herr Schütze, interessant ist Herbert Kickl mit 31% in Front, nicht weit dahinter der Bundeskanzler Karl Nehammer mit 27%, sehr wohl aber weit dahinter auf 18% Andreas Babler. So, nur 18% der Befragten würden sich Babler als Kanzler wünschen. Haben Sie eine Idee, warum?
Nein, ich glaube, die SPÖ kommt, und das war ja auch in den letzten Wochen zunehmend spürbar, wirklich dramatisch langsam unter Druck, was die Bundesparteispitze betrifft. Also da ist keine Ideen, die irgendwie mehrheitsfähig wären, keine öffentlichen Auftritte, wo man sagt, so, da kommt jetzt Dynamik rein. Das muss man leider völlig nüchtern eher betrauern. Insofern kommt der auch nicht recht vom Fleck, ja, wie wir sehen. Und was sich da die SPÖ-Spitze einfallen lassen muss, ist schon, wenn sie eine geeinte Bewegung zustande kommen will, dass sie da reinschließt. Aber solange zwischen Tirol und Burgenland immer noch quasi sich die gegenseitig ausrichten, was der andere hätte besser machen sollen oder falsch machen können. Also der Herr Babler, dem, ich habe fast Mitleid langsam mit ihm. Ja, mal schauen, wie die nächsten Monate werden. Ich halte diese Umfragen, ich halte vom Herrn Haig sehr, sehr viel, aber trotzdem ist es nach wie vor eine Momentaufnahme.
Es ist eine Umfrage, natürlich.
Es ist eine Umfrage, ja. Und diese Runden gäbe es ja nicht, wenn wir uns unterhalten würden, wie wir das jetzt lesen würden. Aber wir haben immer noch 7 Monate bis zur Wahl. Alle, die an diesem Tisch sitzen, haben viel erlebt, was Umfragen hochs und tiefs. Ja, also wenn wir uns an die deutsche Bundestagswahl erinnern, da war im Frühling die Frau Baerböck eigentlich die fiktive deutsche Kanzlerin entsprechend der Umfragen. Das war gar nicht so unähnlich mit der FPÖ. Am Ende des Tages war sie klar Zweite oder Dritte, glaube ich. Also wer hier als Erster durchs Feld geht oder durchs Ziel geht am 29. September ist völlig frei und völlig offen, glaube ich, nach wie vor. Auch, weil wer weiß, wie die Dynamik im Sommer ist, wie die Dynamik nach der Europawahl ist. Ich traue hier dem Kanzler tatsächlich sehr viel zu, dass der Alfons Heider sagt, er wünscht sich eine starke ÖVP, merke ich mir. und insofern blicke ich da recht gespannt drauf hin. Ja.
Aber ich glaube, das war genau das Stichwort, das gegeben wurde. Wem traust du was zu und wer ist authentisch? Und ich glaube, dass es gibt eine Klientel oder eine Mitte oder eine Gruppe, die findet authentisch, wie der Herr Nehammer auftritt und traut ihm zu, dass er das macht. Selbiges gilt für den Herrn Kickl, selbiges gilt wahrscheinlich für den Herrn Kogler und oder die Frau Gewessler, wer auch immer. Selbiges gilt wahrscheinlich auch für den Herrn Pogo. Und beim Herrn Babler tun sich Sympathisanten wie Nicht-Sympathisanten scheinbar schwer, weil diese Rolle zwischen Dreiskirchener Bürgermeister und ich eine, die Partei, die vorher über Jahre fröhliches Wir schießen Pamela Randi-Wagner von der Spitze, sich nicht und nicht einkriegt. Aber sie werden dann irgendwann die Rechnung präsentiert bekommen.
Man hat aber ein bisschen den Eindruck, dass die ihn gemacht haben, im Endeffekt auch schon langsam abrücken.
Von Babler, meiner Sicht.
Ja, das ist nicht, also ich finde da jetzt nicht die großen souveränen Herren der SPÖ, die jetzt wirklich wie eine Mauer hinter Babler stehen. Nein. Ich finde den sehr im Stich gelassen.
Man kann aber wirklich, aber wie erklären Sie sich
das? Krieger schon gesagt, kann einem wirklich leid tun, denn wenn du wirklich vom Robin Hood aus Dreiskirchen, der wirklich die Leute am Anfang auch natürlich bezaubert hat, weil er alles besser kann, aber im tagespolitischen harten Geschäft dann viel zu schnell gestartet in den Wahlkampf, alle meiner Meinung nach. Wir haben ja einen Wahlkampf mittlerweile schon. Und dann passiert wieder etwas, das dann wirklich der Hintergrund abbröckelt.
Und aber es haben wir auch am Wochenende diskutiert über Migration. Und jetzt haben wir gesehen, 31% für Herbert Kickl, 27% für Karl Nehammer in der fiktiven Bundeskanzler-Direktwahlfrage. So, die zeigen sich, Frau Hager, in der Migration relativ hart. Die liegen da ganz kleine Front. Andreas Babler, wo man eigentlich genau das Gegenteil eher hat, also der ist da nicht so hart, was Migration betrifft, liegt da mit 18% abgeschlagen. Ist das so ein großes Feld, das Babler vielleicht zu sehr auslässt?
Ganz sicher, weil sie keine Haltung haben. Und es gibt dieses Migrationsthema, das uns möglicherweise gar nicht so sehr betreffen muss, weil du gar mit keinem Flüchtling, Asylwerber zu tun hast. Aber es ist ein Thema, zu dem jeder eine Meinung hat. Und das wird besetzt. Das wurde grandios besetzt vom Herrn Kurz, weswegen er mitunter auch damals realisiert hat. Das wurde von Haider, Kickl. Das ist einfach ein Thema, wo jeder ein Gespür und ein Gefühl dazu hat. Und dass der Herr Babler Zurufe bekommt, bitte Asyl, Obergrenze 0, was eine Idiotie gleicht, ja, weil es nicht umsetzbar ist. Und das Thema nicht so für sich benennen kann, wie es gehörte, damit Menschen sagen, okay, ich finde den rigiden Kurs zu heftig, aber vielleicht machen wir den, ist natürlich ein Grundfehler. Und Migration wird uns begleiten, selbst wenn die Flüchtlingsbewegungen weniger werden sollten, weil es eben so ein emotionales Thema ist. Die anderen Themen, die der Herr Babler ins Treffen geführt hat, wir erinnern uns an 100.000 Euro Förderungen und Kassenärzte, denen wir, oder überhaupt einen verpflichtenden Arzttermin, den wir bekommen, das hat alles nicht gezogen, weil es die Menschen nicht berührt. Und deswegen gibt's, ich wird irgendwann einmal jetzt bald wahrscheinlich wieder kommen, reden wir über das Bargeld und die Bargeld in der Verfassung, sind Sachen, die die Menschen viel mehr aufregen, erregen und drüber reden lassen, als überall leider all die Themen Vermögensbesteuerung von die SPÖ.
Also die SPÖ setzt sie auf die falschen Themen führt. Quasi, Herr Schütze.
Ja, also die Johanna Hager hat völlig recht. Also zum einen fokussiert der Herr Babler auf zunehmend extreme ideologische Positionen, die einfach selbst in der SPÖ nicht mehrheitsfähig sind. Punkt eins. Punkt zwei. Er versteht es überhaupt nicht in den brennenden Themen, und da gehört Migration nun mal dazu, ob wir das wollen oder nicht. Richtig. Es ist ein Thema in der Bevölkerung. Versteht das A nicht, eine geeinte Position innerhalb der SPÖ zu schaffen. Und wenn er dann eine einnimmt, dann kriegt er von rechts und links erwatschen. Verzeihung.
Ja, ist so.
Und damit,
auch höflich formuliert.
Und damit bekommst du in der Bevölkerung auch überhaupt keine Wahrnehmung dazu, wofür steht denn der? Ja, will der jetzt das eine oder das andere? Ich glaube, wenn wir draußen die Leute fragen, werden die keine Antwort geben können, weil er selber keine gibt. Und das ist in der Politik tödlich.
Ja, aber stellen Sie sich mal vor, weil Sie eben auch sagen, Asylgrenze null. Da war am Wochenende Andreas Babler zu Besuch in Innsbruck wegen der Bürgermeisterwahl. Und da hat er klargestellt, Andreas Babler hält von einer Asylobergrenze null einfach mal nichts. Hat er zuvor der SPÖ-Chef Tirols Georg Dorn in den Raum gestellt. Die Tageszeitung Heute hat diesbezüglich eine Umfrage durchführen lassen. Und hier war die Fragestellung, es wird immer wieder über eine Asylgrenze null politisch diskutiert. Das hieße, dass Österreich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen würde. Würden Sie diesem Vorschlag zustimmen? 56%, also die Mehrheit, würde voll zustimmen oder eher zustimmen, 37% nicht. 6% wissen nicht, was sie wollen. Und Herr Schütze, es kommt, fast jeder dritte Grünwähler würde auch eher zu Asylobergrenze null. Warum die Parteien links der Mitte trotzdem laufender schreiend weg von dem Thema?
Also, die Johanna Hager hat gesagt, das ist, wie hast du gesagt, es ist kompletter Nonsens.
Ja. Ja.
Die Frage nach einer Asylobergrenze null oder per se einer Asylobergrenze ist natürlich perfid, Verzeihung, und ein wenig schwierig. Ja. Weil mir fällt jetzt kein dummer Vergleich ein, was ich noch fragen könnte, wo dann 56% sagen, ja, das finden wir eh super. Fakt ist, wir leben in einem vereinten Europa, wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mhm. So. Also es gibt Parameter, nach denen in diesem Rechtsstaat das Asylsystem funktioniert. Und ich halte es schon für richtig, diese Debatte ehrlich zu führen. Und wenn man sie ehrlich führt, muss man sich anschauen, wie war die Entwicklung. Und hier streut die FPÖ den Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, nicht Sand in die Augen, sondern sie schüttet ihnen kiloweise Sand ins Gesicht, weil der Herbert Kickler, das Innenminister, in der Asylfrage überhaupt nichts zusammenbracht. Erst in den letzten Jahren merkt man, und das ist, muss man ehrlicherweise sagen, federführend die erfolgreiche Arbeit des Gerhard Kahn im Innenministerium, aber auch die europäische Zusammenarbeit, der neue EU-Asylpakt. Also wir haben ja im Jänner die Hälfte der Asylanträge wie vom Vorjahr. Mhm. Wir haben verstärkte sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg mit Ungarn, der Slowakei etc. Also wir merken, dass diese Dinge beginnen zu funktionieren. Aber wenn ich den Menschen so eine platte Frage stelle, kriege ich halt auch eine platte Antwort. Ja. Aber nur mal, ich halte es für notwendig, die Debatte ehrlich zu führen, weil das ist, glaube ich, schon der einzige Weg, wie man die FPÖ entwaffnet. Ja. Und am Ende des Tages wird es dann in den Duellen oder in den politischen Auseinandersetzungen darauf ankommen, zu sagen, wer hat ein tragfähiges Konzept, wo ein mündiger Bürger sagt, okay, das klingt jetzt plausibel. Die Menschen sind nicht so deppert, wie die Politik manchmal glaubt. Ja. Und wenn ich da ein vernünftiges Konzept auf den Tisch lege und eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder eine erfolgreiche Arbeit in der Regierungsperiode dokumentiere, glaube ich, werde ich auch dafür belohnt. Zumindest hoffe ich das.
Na, was ist denn da jetzt ein vernünftiges Konzept? Offensichtlich, also wenn es nach den Umfragen geht, dann hat Herbert Kickl das vernünftigste Konzept, also wenn es nach der Mehrheit geht. Und die anderen haben das Konzept, naja.
Die anderen haben ein Problem, dass sie doch, EU ist gefallen. Ich glaube nicht, dass das so gut mit der EU funktioniert. Denn wenn die Ungarn noch immer geschickt so viel Leute durchreisen lassen, und zwar nicht Dutzende, sondern mehrere, dann kann etwas nicht stimmen mit diesem Außengrenzschutz. Das kann nicht funktionieren, das tut mir leid. Und ich verstehe, dass Menschen dann verwirrt werden, wenn es dann diese wilde Migration gibt, also die Verbotene, aber wir hören, dass jeden zweiten Tag wieder irgendein Kleinlaster durchkommt durch Ungarn nach Österreich. Und die Menschen haben auch schon, glaube ich, mittlerweile zum Teil auch den Glauben an die EU verloren, dass diese Grenzen wirklich geschützt sind, wie sie sollen. Wir leben auch in unfassbar furchtbaren Zeiten. Wir waren jetzt gewohnt, dass wir die Ukrainer aufnehmen müssen. Denn immer wenn ein Krieg uns sehr nahe steht, haben wir auch das Herz offen. Das ist auch eine Entscheidung da natürlich, nicht nur da. Wir erleben die Situation im Gaza. Das hat alles damit mit der Angst der Menschen zu tun, dass jetzt wieder Völkerwanderungen kommen. Und da braucht der Herr Kickl, gut eingeblendet, gar nicht viel machen. Er macht das einzig Gescheite, er sagt nichts im Moment.
Ja, aber letztlich überlässt man hier quasi tatsächlich Herbert Kickl einfach das Feld.
Die besetzen auch einfach die immer gleichen politischen Themen, die uns interessieren. Das eine ist so die Sicherheit. Also, und da muss man jetzt sondern das ist so die ÖVP, nach meinem Dafürhalten. Und die FPÖ, wir reden von leistbarem Leben. Also da geht es dann, der Herr Kickl sagt, hat Mehrwertsteuersenkung, die Regierung verteilt Klimabonus. Also es geht darum, kann ich mein Leben hier leisten. Die Frage der Zuwanderung und gibt es eine Überfremdung, die wird da sehr gut besetzt. Dass sich Leistung lohnen muss, besetzen auch diese beiden Parteien. Bei der SPÖ, wo sie glaubten, es sei eine Trägerrakete von der 32-Stunden-Woche. Nein, weil es sich, und auch da hat sich dann plötzlich die Volkspartei wieder ihrer wirtschaftlichen Wurzeln sich zurückbesinnt. Ja, das wird sich mit einer 32-Stunden-Woche, wird sich unsere Wirtschaft so nicht weiter fortsetzen können. Und das, das ist einfach Politik. Und wenn du drei Themen hast, die du ab jetzt sagst, das sind meine drei Leitthemen und nicht Leitkultur, sondern Leitthemen, dann wird jede Partei irgendwie reüssieren können. Aber ich glaube, die sind scheinbar nicht dort, wo sie immer sagen, nämlich an den Stammtischen, und wissen scheinbar nicht, was die Menschen beschäftigt. Und ich glaube, dass der Herr Kickl und in Teilen, wenn man diesen Österreich-Plan vom Herrn Nehammer durchliest, auch die ÖVP schon genau weiß, wen die Menschen wofür wählen werden wollen.
Und ist dann, wenn man dann oft hört, Migration ist halt dieses entscheidende Feld, ist es dann auch ein bisschen, weil man dann viele Menschen hört, die sagen, ja, die sind also alle so abgehoben, diese Eliten, und ich bin jetzt der Herbert Kickl, ich bin so volksnah, ich schaue halt, was die Leute wirklich wollen. Das zieht ja offensichtlich auch. Wie schätzen Sie das ein?
Die Rhetorik des Herbert Kickl zieht natürlich leider bei einem Gutteil oder bei dem gewissen Teil der österreichischen Bevölkerung. Aber also, ich glaube, der Kanzler Nehammer ist vieles, aber sicher nicht abgehoben. Und ich glaube auch nicht, dass er so rüberkommt. Ja, ich erlebe den gerade im Wahlkampf oder auf Tour dementsprechend stark, und ich glaube auch, dass er im Wahlkampf punkten wird. Ich glaube auch, dass die FPÖ es bei den Reden zu Neujahr und da diesen Dingen tatsächlich übertrieben hat und überzogen hat. Also du merkst, halt, bei der FPÖ ist jetzt irgendwie einmal der Deckel drauf. Ja. Und mal sehen, wie so die Entwicklung geht, weil der Herbert Kickl, glaube ich, ist auch in der Partei eher ein, was man hört, gefürchteter Parteichef und weniger ein, dem alle so treu ergeben sind. Ja. Ja, du hebt nur deswegen gerade keiner die Hand, weil er so fest im Sattel sitzt. Also mal schauen, wie die nächsten Monate werden.
Wir sprechen etwas nicht an, weil wir es nicht mehr hören können. Eben das Internet. Hass und Angst. Und keine der Parteien, die wir hier angesprochen haben, bis auf eine, wo ich es vermuten kann, setzt Angst und vielleicht Hass auch ein. Im Netz, und das wird immer, gestern war eine wunderbare Diskussion bei einem großen Schwesternsender, dem ORF, wo ein deutscher Wissenschaftler gesagt hat, er fürchtet, dass 2029 die Situation so schlimm sein wird, dass die Medien wie Kultur, wie Standard, wie Kurier, was weiß ich, sogar Krone, nicht mehr die Kraft und Macht haben werden, gegen die Falschaussagen, Falschangstmache im Netz ankommen können. Und ich glaube, dass wir wirklich erleben, ich habe das jetzt selbst vor ein paar Wochen wieder erlebt, bin da hineingeschlittert, unschuldigerweise, und habe dann auf einmal wieder eineinhalb Tage so viel Hass entgegengeschlagen bekommen. Das ist unfassbar. Man fragt sich, wo wird das koordiniert? Er redet jetzt nicht von 20, da redet man schon von mehr. Und ich glaube, alle Parteien bedienen sich ja schon des Netzes, das geben sie auch zu. Die einen machen es mit einer Klampfen, die in Dreiskirchen den Liederl spielen gut, die anderen machen es sehr geschickt auf der grünen Wiese. Wir stehen für Sicherheit für die Familie, was ja auch wichtig ist. Die anderen sprechen von der Wirtschaftsliberalität. Endlich, die Grünen träumen noch immer von einem, weiß ich nicht, CO2-Ausstoß von irgendwas. Aber diese Partei, glaube ich, bedient schon völlig geschickt und völlig gut, zumindest einmal das Thema Angst.
Da wird es fast ins zweite Thema schon passen. Und dann wechseln wir auch in das zweite Thema. Der mutmaßliche Missbrauchsfall einer 12-Jährigen in Wien lässt politisch die Wogen hochgehen. Ein Großteil der insgesamt 17 Tatverdächtigen ist noch minderjährig, ein Teil davon auch noch nicht strafmündig. Das bedeutet also unter 14 Jahre alt. Und hier möchte Bundeskanzler Karl Nehammer jetzt nachschärfen. Nehammer sagt ganz konkret, solche brutalen Taten wie die an dem 12-jährigen Mädchen zeigen, dass unser Rechtssystem nicht treffsicher genug ist. Was sagen die Eltern des Opfers, wenn die Täter frei herumlaufen? Ich halte das nicht für akzeptabel. Herr Schütze, Sie sind selbst Vater. Hat der Bundeskanzler hier recht?
Ja, ich bin selbst Vater von 4 Kindern, davon 3 Mädchen unter 14 Jahren. Und ich will mir das nicht einmal vorstellen. Und ich glaube, man muss sehr differenzieren bei diesem Vorschlag. Nämlich, wir reden nicht über den Diebstahl eines Schleckers im Supermarkt, ja? Sondern wir reden über gravierende Gewalt- und Sexualstraftaten.
Über Monate hinweg.
Und es ist ja nicht so, dass jetzt ein konkreter Vorschlag diskutiert wird, sondern es geht darum, eine Diskussion zu führen. Und diese Diskussion hat der Bundeskanzler angestoßen. Und er hat den Innenminister und die Verfassungsministerin beauftragt, immer mit Experten das Thema mal aufzurollen und zu sagen, okay, wo gibt es da Ansatzpunkte im Gesetz, wo wir nachschärfen müssen? Das halte ich für goldrichtig. Und wo gibt es eventuell auch ein Ungleichgewicht in der Verhältnismäßigkeit von Delikten im Vermögens- und Bereich beziehungsweise im Bereich Leib und Leben? Und auch, wo liegt denn die Verantwortung der Eltern? Und diese Debatte halte ich für richtig. Ich glaube, es trifft auch die Volksseele ein bisschen, weil wenn man sich solche Fälle wie von diesem Mädchen, das über Monate von 17 Burschen missbraucht wurde, wenn man sich das vor Augen führt und alle diese Burschen laufen frei herum, dann stellt man sich die Frage, dass da irgendwas nicht stimmt.
Stimmt da was nicht, Herr Haider?
Ja, natürlich. Aber ich hätte gern gehabt, dass der Kanzler auch in dieser Stellungnahme gesagt hätte, was du jetzt gesagt hast, man muss auch die Eltern der Täter fragen. Das kann ja nicht sein, das kann mir doch niemand erklären. Ich habe wieder jetzt was im Netz heute gelesen, großartig zu dem ganzen Fall. Zigschaften von Leuten, die schreiben, ah, jetzt schicke ich da mein Kind mit 7 in die Schule und dann mit 17 kommt es als Verbrecher raus, hat die Schule versagt. Nein, erziehen müssen die Eltern die Kinder. Ausbilden kann die Schule. Oder man muss der Schule so viel Unterstützung geben, dass dort Sozialpädagogen sitzen, die feststellen, wenn jemand abdriftet und wenn jemand in die falsche Richtung geht. Das ist jetzt natürlich wieder herrlich zu sagen, abgesehen davon, glaube ich, einen 14-Jährigen ins Gefängnis zu sperren, wird nichts bringen, weil der lernt dann dort das, was ihm noch fehlt. Also das werden sowieso wieder eigene, gezielte Internierungsanstalten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 14-Jähriger in ein Gefängnis mit Erwachsenen kommen kann oder wird. Das wird sich nicht ausgehen. Aber ich frage wirklich, wo bleibt wieder die Öffentlichkeit? Wo bleiben die Eltern, die, jetzt kommt langsam, aber sicher kommt heraus, dass viele Menschen Schreiereien gehört haben mit diesem armen Bub, der eingesperrt war in dieser Hundekiste. Nicht so. Ja. Wo bleibt das Umfeld? Warum passt? Und ich finde es aber auch wieder, jetzt muss ich den Kanzler verteidigen, man kann nicht immer, kaum dass sowas passiert, dreht sich zumindest ein großer Teil in der Bevölkerung, vielleicht auch gesteuert, mittlerweile, wir haben ja Wahlen, da versagt die Politik.
Ja, aber sind die Eltern? Mir ist das Elternteil theoretisch, dieses Mädchen, mich interessiert jetzt relativ wenig, was es mit den Tätern ist. Ich will natürlich, dass die jetzt nichts mehr tun können.
Das ist ein Missverständnis.
Doch, aber nein, ich bin beim Gregor Schütze, der gesagt hat, stoßen wir eine Diskussion an. Gehen wir mal weg von den kritischen Stimmen, die gesagt haben, Anlass Gesetzgebung und das da tun wir gleich wieder blockieren, sondern wovon reden wir denn da überhaupt? Wir reden davon. Ich versuchte mich in Vorbereitung auf die Sendung, wie war denn ich mit 12 Jahren unterwegs? Ich weiß, aber es war eine ganz andere, also wir sind hier alle am Tisch ganz anders aufgewachsen. Wir hatten kein Handy, kein Internet, keine 24 Stunden am Tag zugängliche Pornografie, keine, ganz viele Dinge nicht. Dass das alles möglich ist und dass möglicherweise 12-Jährige oder 14-Jährige jetzt anders unterwegs sind, als wir das als Teenager waren, weil wir in einer ganz anderen Zeit groß werden, aber umso achtsamer und wachsamer sein müssen und natürlich die Eltern eine Erziehungsberechtigte sind oder eine Sorgfaltspflicht haben, die niemand übernehmen kann, außer diejenigen, die diese Kinder in die Welt gesetzt haben, weil in der Schule ist es zu spät. Also wenn du einen Sechsjährigen oder Sechsjährige oder dann später Pubertierenden, in welcher geborgenen 24-Stunden-Service-Schuleinheit muss ich denn den behätscheln und betätscheln, dass ich sage, du beschimpfst eine Frau nicht oder einen Mann nicht oder ein Gleichaltriges, du tust dir keine körperliche Gewalt an, es passieren diese Dinge nicht, das ist ja alles schon zu spät. Und deswegen, also es gibt ein paar Vorstöße, die jetzt leider immer aufgrund dieser furchtbaren Ereignisse ins Treffen geführt werden, über die wir immer nur ganz kurz reden, anstatt lang. Das geht ja auch schon, es beginnt ja im Kindergartenalter. Also wie gehen wir miteinander um? Und dann von wegen Zivilcourage, lieber einmal, also nämlich nicht die Gratwanderung zwischen Denunziantentum, genau, und ich sage einmal öfter, klopfe an der Tür und sage...
Ihr mich vielleicht.
Genau, nein, und sage, ich hätte, was da gibt es auch paradoxe Interventionen, haben Sie einen Liter Milch daheim, wenn ich... Werner Secker lacht gerade, nein, aber das wird tatsächlich als Prävention für Nachbarschaftshilfe, weil das ein virulentes Problem in unserer Gesellschaft ist, mittlerweile benutzt, weil es ist entweder Polizei anrufen oder die Goschen halten, es muss aber was dazwischen geben. Mhm. Und wenn wir da keine Sensibilisierung finden, haben wir als Gesellschaft das gröbere Problem von Hals.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es uns möglich gewesen wäre, diesen schrecklichen Fall bei dem 12-jährigen Mädchen mit Zivilcourage zu lösen. Aber Eltern sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und darüber sprechen wir auch gleich. Was wäre denn tatsächlich möglich? Wir haben schon gesprochen, eine Haftstrafe für jugendliche Straftäter unter 14. Macht das Sinn? Wir hören gleich, was Jugendrichter zu dem sagen. Und wir sind die Eltern, in die Verantwortung zu nehmen. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Die ersten Allergien machen sich da offensichtlich schon ein bisschen bemerkbar. Wir haben ein leider sehr, sehr schwieriges Thema gerade vor uns. Die Frage, was macht man mit noch strafunmündigen Kriminellen? Das kann man anders gar nicht sagen. Da hat es der Bundeskanzler Karl Nehmer einen Vorstoß gewagt. Und er meint, dass man das jetzt mal diskutieren müsse. Nämlich zum Beispiel die Strafmündigkeit zu senken. Die ist derzeit, liegt bei 14 Jahren in Österreich. Und hier oft, sagen zum Beispiel Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, unter 14 ist es den betroffenen Kriminellen wurscht, weil da kann ja nichts passieren. Jugendrichter Andreas Hautz, er ist Vorstandsmitglied der Fachgruppe Jugendstrafrecht, sagt allerdings dagegen, wir, also quasi die Jugendrichterinnen und Jugendrichter, sind der einhelligen Überzeugung, dass eine Senkung der Strafmündigkeitsgrenze zu nichts führt. Die Erfahrung zeigt, dass ein 12-Jähriger das Unrecht seiner Tat oft gar nicht erkennt beziehungsweise nicht schuld- oder tateinsichtig handelt. Herr Schütze, na gut, was machen wir dann?
So, jetzt hat der Herr Hautz bestimmt eine einschlägige fachliche Erfahrung. Es gibt nur ein paar Probleme in dieser Aussage, in dieser Haltung. Erstens, soweit ich das im Vorfeld der Sendung recherchiert habe, es gibt andere Länder in Europa, die Strafmündigkeit sehr wohl bei 13 oder 12 haben.
Die Schweiz bei 10.
So.
Kein Scherz.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur Österreich da so eine Insel der Seligen ist, wo das gar nichts bringt und in anderen Ländern nicht. Also ich glaube, man müsste sich, aber deswegen ist es sehr wichtig, eine Debatte zu führen, müsste sich anschauen, welche Länder machen es mit anderen Altersgrenzen. Zweitens, es geht ja nicht darum, sofort jeden jetzt auf 10 Jahre einzusperren, sondern die Frage, was sind dort die Maßnahmen sowohl in der Prävention als auch dann im Vollzug? Aber die Debatte noch einmal halte ich für goldrichtig, weil was ich auch nicht richtig finde, ist, dass ein 13-Jähriger, der vielleicht ein Mädchen vergewaltigt, am nächsten Tag wieder in die Schule geht und sagt, ich bin eh strafunmündig, sehr wurscht. Verzeihung, dass ich das jetzt so platt und direkt formuliere, aber das ist genau das Problem.
Ja, aber
und
wenn
die Frage ist eben nicht, den jetzt sofort einsperren, wie du gesagt hast, und wer weiß, was das bringt. Die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft mit solchen Fällen umgehen und in welcher Form der Gesellschaft wollen wir mit unseren Kindern leben? Und es gibt schon heute schon viel von einer generalpräventiven Wirkung. Ja, weil wenn ich weiß, dass Strafen hoch sind, dass sie drakonisch sein können, dass sie auch früh ansetzen, dann hält das vielleicht den einen oder anderen schon von einer Tat ab.
Aber das sagen dann, Herr Haider, naja, wenn jetzt ein Jugendlicher eine quasi Erwachsenenstraftat durchführt, das wäre natürlich Vergewaltigung, ja, dann müsste er eigentlich auch wie ein Erwachsener bestraft werden.
Darf ich auf die Schweiz zurückkommen?
Gerne.
Das mit der Schweiz stimmt, aber in der Schweiz gibt es dann Sondereinrichtungen für solche Täter. Das ist das, auf was ich kommen möchte. Das habe ich so übertrieben gesagt. Wenn ein Zwölfjähriger dann in Stein einsitzt, na, der kriegt alles, was er braucht.
Aber ich glaube, über das diskutieren wir ja.
Eh nicht. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, aber es darf gar nicht so weit kommen. So.
Da sind wir, glaube ich, alle am Tisch d'accord.
Sind wir auch der Meinung. Und es gibt viele Gründe. Ja, es wird sicher viele Gründe geben. Man darf das gar nicht sagen. Es wird sicherlich Migration ein Hintergrund sein, natürlich.
Wieso darf man es nicht sagen?
Viele dieser Schneller, weil man heute, aber gut, mir wird das gar nicht unterstellen, dass ich ein rechter Halunke bin. Man muss es aber auch sagen. Es gibt natürlich viele, viele Probleme, die wir wissen, dass es Menschen gibt, die einfach nicht einsehen, Frauen ohne Schleier, Frauen, um nicht dir in die Augen zu schauen, Frauen. Und man muss aber immer vorsichtig sein, wenn man dann so viele allgemeine Plätze zusammensetzt, dass man hier dann merkt, ich glaube, dass dieser Anschlag von den drei Damen auch ein illegaler afghanischer Migrant war.
Also ich glaube, es war ein Asylwerber, das ist am Freitag vor.
Jetzt haben wir schon wieder das Problem natürlich, dass wir hier ganz vorsichtig mit so einer Gruppe umgehen müssen, die wieder natürlich einen unfassbaren Schlagschatten auf die anderen 100 oder 200.000 werfen, die hier sehr wohl unser Leben, so das Leben akzeptieren, wie wir hier leben, wie wir Frauen behandeln, wie wir die Sexualität auch behandeln. Sicherlich auch zu 98% richtig in diesem Land. 2 oder 3% wird es immer geben, die es nicht machen. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Du hast vollkommen recht. Es muss etwas geschehen und die Diskussion muss auch stattfinden. Und ich hoffe, dass wer immer diese Regierung dann hat, so gute Wissenschaftler und Menschen haben wird, die sich da gut auskennen damit, um einen Fahrplan aufzustellen, wie man das wirklich macht. Wo man da abfängt und diese Jungs...
Aber wenn man, darf ich das weiterspinnen, weil vielleicht haben Sie einfach recht, dass das natürlich auch, Achtung, nicht das Einzige, aber auch ein Thema der Migration ist.
Natürlich.
So, und dann habe ich aber oft das Problem, wie kriege ich denn da die Eltern? Weil das hört man immer wieder, dass es da oft gar nicht aus böswillig, aber ich erreiche da oft gar nicht die Eltern.
Weil die anderen natürlich nicht... da gibt es Vorstöße, aber da kann auch nicht die Politik, sondern da müssen wir als Gesellschaft, also eben, also wie der Alfons Heider sagt, wir haben da einen anderen Kulturkreis, andere Normen und Werte. Und wenn du, wurde früher mal von Eltern Führerschein, das gibt es nicht, aber du kannst im Zuge dieses Mutter-Kind-Passes, dass einmal Eltern, dass du einzelne Stationen hast, wo du im Werden eines jungen kleinen Babys oder Menschen, dass die Eltern da hier und da nicht nur zu Elternsprechtagen dann gerufen werden, sondern dass man niederschwellig Dinge versucht zu implementieren, damit eben auch, es passiert ja auch leider furchtbarerweise Missbrauch in den eigenen vier Wänden, sei es verbaler Natur, sei es körperlicher Natur, sei es Vernachlässigung. Das ist ja jetzt leider die furchtbare Speerspitze, wie wir, in welcher Welt wir leben können, wo wir auch irgendwo abgebogen sind, weil nebst den möglicherweise Migrationshintergründen wir, ich bleibe nochmal dabei, weil aufs im Zentrum referenziert wurde von gestern, weil wir in dieser digitalen Welt einfach alles unfassbar haben können.
Und das
wir
Töten können, lernen.
Wir können Computerspiele, also das, was wir, also wirklich, es klingt jetzt alles so antiquiert, aber es ist so, vor 20 Jahren war das alles einfach nicht möglich und musstest du Pornografie hinter einem Vorhang in einer Videothek, heute gibt es weder eine Videothek noch den Vorhang mehr dazu, sondern jeder hat alles am Smartphone und das Ganze passiert auf Schulhöfen mit 12-Jährigen.
Ich glaube, jetzt sind wir quasi ein bisschen von den Eltern abgekommen. Was man schon sagen muss, Herr Schütze, das sagen ja viele Juristen, höhere Strafen sind nicht oft, sorgen nicht oft für eine höhere Prävention. Bleiben wir aber vielleicht wirklich bei dem Gedanken der Eltern. Weil wenn jetzt ihre Kinder was anstellen unter 14, dann sind sie natürlich als Vater irgendwo auch in der Verantwortung. Hat man hier eine Chance, dass man womöglich diese jugendlichen Straftäter ja, in Obhut nimmt? Oder dann einen Druck auf die Eltern ausübt? Ja. Oder ist da der Zug eigentlich schon abgefahren? Weil sonst wären ja die Kids gar nicht so, wie sie sind.
Also ich bin nicht irgendwie in der Verantwortung, sondern ich bin definitiv in der Verantwortung, weil sie ja meine Kinder sind. Ja. Aber da bin ich jetzt ehrlicherweise zu wenig Experte, auch in der Jugendpsychologie und in der Entwicklung, was auch, glaube ich, sozial schwache Milieus betrifft. Weil dort haben wir ein Problem, dort kommen die Eltern nicht zu den Elternsprechtagen, dort wird die Schule abgebrochen, dort kommen die Kinder über Wochen nicht zum Unterricht und die Lehrer, wir kennen diese Geschichten ja, die Lehrer rufen dann zu Hause an und dann gibt es nicht einmal irgendeinen Kontakt. Mhm. Also wir haben da ein Erodieren von gesellschaftlichen Strukturen, gerade im Bildungsbereich, wo große Ratlosigkeit, glaube ich, auch im Bildungssektor herrscht. Und deswegen finde ich auch, jetzt landen wir wieder beim Eingangsvorschlag des Kanzlers, gibt es ja auch den Part, darüber zu diskutieren, wie kann ich Eltern stärker in die Pflicht nehmen? Und ich finde, also sei es jetzt der Mutter-Kind-Pass, sei es finanzielle Unterstützungen oder was auch immer, wo ich sage, okay, es gibt hier eine Pflicht, die Kinder dementsprechend zu begleiten. Und wenn ich der nicht nachkomme, dann ist die Frage nach der Sanktion schon irgendwie da. Ne? Mhm. Und das heißt nicht automatisch immer Strafe, sondern das heißt im Positiven, wie kann ich Eltern hier vielleicht noch besser unterstützen, um Jugendliche und Kinder auf den Weg zu bringen, wo sie sagen, okay, was sind denn die gesellschaftlichen Normen, nach denen wir uns unsere Gesellschaft vorstellen? Das sind die Spielregeln am Pausenhof.
Lass mal das so stehen, weil das finde ich ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Und ich danke allen dreien für klare Worte und auch mutige Worte, aber auch für sehr konstruktive Worte in diesem doch sehr schwierigen Thema. Dann schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Heute hat man begonnen, das sehr bekannte und auch sehr wichtige Wiener Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus zu räumen. Das ist ein Krankenhaus, das pro Jahr 65.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Die haben heute begonnen, dort dieses Krankenhaus auszuräumen. Das kommt bis letzten Mittwoch. Mittwoch letzter Woche hat kaum jemand davon gewusst. Schon gar nicht die betroffenen Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, die Patientinnen und Patienten. Und das erzählt uns ein Mitarbeiter des Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses, der anonym bleiben möchte.
Für uns war das ein Überraschungsangriff und wir haben am Mittwochnachmittag erfahren, dass wir innerhalb der nächsten Wochen umgesiedelt werden und dass der Betrieb hier eingestellt werden sollte. Aus der Sicht der letzten 20 Jahre und mit viel Erfahrung kann man davon ausgehen, dass die Patientensicherheit nicht mehr gewährleistet ist und dass auch die Patientenversorgung, so wie es State of the Art ist und wie wir das gemacht haben, nicht mehr so erfolgen kann. Es wird Einbußen geben in der Qualität, es wird Einbußen geben in der Quantität und es wird viel passieren, was man vermeiden könnte.
Das klingt nach einer Katastrophe für die betroffenen Patientinnen und Patienten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ist es auch. Also ich halte das für einen ausgemachten Wahnsinn, der sich da Bahn gebrochen hat, der auch bis jetzt nicht wirklich gescheit konzertiert auch kommuniziert wurde. Man möge sich nur vorstellen, irgendjemand von uns hätte einen Knieoperationstermin, auf den er länger wartet, weil er vielleicht nicht krankenzusatzversichert ist und weiß, dass er im Lorenz Böhler unter den besten Unfallchirurgen des Landes ist und wird heute vor die vollendete Tatsache gestellt, dass da jetzt einmal Schicht im Schacht ist und keine Operation stattfinden wird.
Ja, tatsächlich sind heute schon Operationen dann abgesagt worden.
Und es werden, wenn alles so bleibt, wie es jetzt gerade in den Anschein hat, 900 Operationen nicht stattfinden, weil sich die AVA, die Stadt Wien und ich weiß nicht, wer noch alle nicht imstande gesehen haben, das irgendwie so zu kommunizieren, dass ein etwaiger Umzug, der jetzt plötzlich stattfinden muss, weil nicht während des laufenden Betriebes saniert werden kann, der Umstand, warum
dann
das jetzt
Erklärung,
alles...
Zur Erklärung, da ist ja angeblich dann ein Brandschutz ein Thema und das müsste...
Genau. Jetzt sagen uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Lorenz Böhler, dass diese baupolizeilichen Maßnahmen, dass das schon lange festgestanden hat. Dass man jetzt plötzlich quasi, es macht ein bisschen den Anschein, über Nacht draufkommt, wir machen das Ding jetzt fertig und ihr zieht es jetzt aus, und zwar nach Meidling und ins AKH. Diese wussten allerdings auch nicht gerade, wie ihnen geschah, weil das ja auch alles einer Vorbereitung bedarf. Zudem es nicht einfach heißt, dass der Primar oder der Unfallchirurg aus dem Lorenz Böhler einfach en volée ins AKH gehen kann. Das hat ja alles eine unglaubliche Vorlaufzeit.
Aber bleiben wir da noch ganz kurz. Ich möchte mich genau diesen Punkt
Ich rede mich gerade in Rage, merke ich,
verstehe das,
ich nicht verstehen kann, was da gerade sich...
Ich glaube, wir sind selten in dem Studio alle vier vermutlich am Tisch einer Meinung. Aber... Darf ich das nochmal bitte nehmen? Herr Haider, 65.000 Patientinnen und Patienten. Mhm. Und jetzt sagt man am Mittwoch, übrigens, wir dran zu. Mhm. Und das ab Montag bereits. Und Achtung, das, was Frau Hager gesagt hat. Ja, das Wiener AKH, die größte, wichtigste Klinik des Landes, und das Meidlinger Unfallkrankenhaus wird das übernehmen. Und dort, Herr Haider, weiß niemand davon.
Das wird meiner Meinung nach das größte Tschernobyl-Kommunikationskatastrophe werden. Das wird wie Tschernobyl sein. Jetzt muss aber dann irgendeiner, vielleicht der Generaldirektor, der dort sitzt, bei dem berühmten Versicherungskonzern, irgendeiner muss jetzt da geholt werden, gesagt werden, was ist los? Wir haben so ein heikles Thema. Hinten und vorne gibt es Gerüchte, dass Spitäler geschlossen werden. Hinten und vorne gibt es Wiener Spitäler, in denen Ambulanzen nicht mehr geführt werden können, weil es kein Personal gibt. Da kommt noch etwas dazu. Ich habe heute lustigerweise ein Daxler, mit dem ich vorhin gesagt, Herrn, jetzt habe ich nachgeschaut, wir haben 7 Millionen zahlen da über 50 Milliarden ein und wir sind die Bittsteller. Wir stehen draußen und sagen es nicht.
50 Milliarden nur fürs Gesundheitssystem, ja, wohlgemerkt.
Und wie kann man, das ist wie ein Kabarett, aber ich glaube, das ist ein verfrühter Aprilscherz. Ja? Das kann gar Kabarettist erfinden. Wie kann es sein, dass das Land, der Bund, die Ärzte, der Träger ununterbrochen verschiedene Meinungen selbst haben, nicht informiert werden und nicht miteinander kommunizieren. Und da liegen heute schon 17 eingetrankelte Menschen, so sagt man, im Spital, in dem man schon die Wurstigkeitsspritzen hat und kommen dann nicht dran. Also das ist doch bitte, wenn das jetzt irgendwo in Rumänien passiert, das ist ja typisch, ne? Aber jetzt in Österreich.
Aber Sie haben gesagt, sehr starke Worte, PR-Tschernobyl.
Das ist ein PR-Tschernobyl.
Jetzt bin ich sehr froh, dass Gregor Schütze bei uns ist. Er ist ein Experte, was PR betrifft. Ist das wirklich so PR-Tschernobyl oder da schaut der Profi da ein bisschen anders drauf?
Wir haben heute in der Agentur darüber diskutiert, dass wir diesen Fall in Zukunft bei unseren Vorträgen zum Thema Krisenkommunikation als Beispiel nehmen.
Das ist jetzt kein Scherz.
Wir begleiten ja Unternehmen in kritischen Situationen und das ist ein kommunikativer Super-GAU. Man steht eigentlich fassungslos davor. Man steht einerseits fassungslos als Unternehmer und Steuerzahler davor, weil eben dort, also als Unternehmer zahlst du die Beiträge, du zahlst deine Steuern etc. und erwartest dir, dass wenn du dir auch zumindest in der Umgebung des Lorenz Böhler den Fuß brichst, dass du dort von den besten Ärzten behandelt wirst. Das ist auch dort möglich gewesen bis vorgestern.
Richtig.
So, und dann werden die über Nacht mit null Konzept und null Planung und null Vorinformation vor die Tatsache gestellt, dass sie die Ärzte und Ärzte haben ab März oder ab Ende März keine Dienstpläne mehr. Die Kantine und Saal schon zugesperrt, die OPs werden irgendwie, die Intensivstation sind am Abbauen. Also eigentlich, das wird man ja fast vermuten aus irgendwie, weiß nicht, Transnistrien, ja? Aber nicht aus einem mitteleuropäischen Land, wo man
entschuldige sagt, mich bei allen Rumänen und Transnistrien, okay?
Nein,
wir sind in Österreich, wir machen das.
Das meine ich nicht böse, aber
natürlich.
Also das ist, dass das in Wien so durchgeführt wird. Und ich habe halt schmunzeln müssen, weil der Gesundheitsminister hat von einem Kommunikationsfehl gesprochen. Also ein Kommunikationsfehl in meiner Sprache ist ein bisschen ein Hoppala. Das ist kein Kommunikationsfehl, das ist ein kommunikativer Super-GAU. Und ich glaube, weil das auch ein Thema ist, was mit vollem Respekt jeder Dachsler und jeder dort draußen auf der Straße versteht, das wird ein riesengroßes Politikum noch. Ja? Wenn dort einmal die Lichter ausgehen und im Marker Hamann nicht weiß, wo man Intensivbetten hinstellt und wenn man nicht weiß, wo bringe ich jetzt Patienten unter? Und dann, du hast völlig richtig gesagt, ich warte auf eine Knie-OP mittlerweile, wenn ich nur kassenversichert bin in Österreich, Monate, habe vielleicht im April meinen Termin. Und jetzt heißt es, der Termin ist jetzt abgesagt. Wann sie den jetzt haben, das wissen wir nicht, weil wir sperren binnen Wochen eins der größten Krankenhäuser der Stadt einfach zu.
Und
dann ohne ist das Plan, scheinbar.
Vor allem ohne eine stringente Kommunikation. Es hieß, der Vorhalt ist ja, es müssten baupolizeiliche, also Brandschutzmaßnahmen hätten laut Lorenz Böhler Belegschaft während des laufenden Betriebs saniert werden können. Die AVA und andere sagen, das kann man nicht, wir müssen jetzt temporär dislozieren, so stand es in der E-Mail, sehr schön. Und die Belegschaft, die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lorenz Böhler, sollen aufs AKH und nach Meidling verteilt werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein funktionierender Betrieb ist, des Lorenz Böhler, werden die jetzt verteilt und das wird nie mehr wieder das Lorenz Böhler, das wir kennen.
Ja, aber die Frage
ist... Und das ist ja das grob Fahrlässige, Entschuldigung, wenn wir immer davon reden, dass wir nicht genug Menschen haben, dass uns die Koryphäen abhanden kommen, weil es überall anders besser...
Da verschiebt man die wie Schachfiguren, und ohne sie zu fragen, wohlgemerkt.
Wir haben noch was vergessen, bitte, was mir am meisten aufregt. Der Kollege, der hier aufgetreten ist, durfte nicht erkannt werden. Dass es eine gesetzliche Bestimmung gibt in Österreich, das ist der Herr Orban, ist nicht anders. Entschuldigung, liebe Grüße und Entschuldigung. Aber dass keiner der Mitarbeiter dort irgendetwas in einem Spital dagegen sagen darf oder eine Meinung abgeben darf, das ist wirklich, ich finde das ungeheuerlich und das passt ganz genau in das, was jetzt passiert. Dass offensichtlich, vielleicht haben sie das 14 Herren im 15. Stock ausgemacht und haben jetzt Panik bekommen und versuchen jetzt etwas zu
retten. In dem Moment, wo die ersten Patientenfälle bekannt werden, mit,
na, ist alles anders.
Mit quasi auch einer Verschlechterung des Zustands, weil die OPs nicht
Schmerzen
haben. Wenn man die Ärztinnen und Ärzte befragen wird und sagt, wie ist das jetzt Dienstpläne, wer arbeitet, wo, dann kommt das große Chaos. Ja? Dann wird das eine große Sache, glaube ich. Und die Ärztekammer hat halt zu Recht einen großen runden Tisch mit dem Bürgermeister eingefordert, weil so kannst du das nicht stehen lassen.
Jetzt haben wir gesagt, das muss man sofort stoppen.
Das geht sich einfach nicht aus.
Aber eine Frage bleibt noch. Es ist ja vom PR-Tschernobyl gesprochen worden. Ich gehe es aber trotzdem davon aus, und die AUVA sagt halt, das ist jetzt notwendig und das sei ja eh alles geplant und es sind ja eh auch die anderen dann eingebunden worden. Man stellt dann oft die Frage, cui bono, wem bringt das jetzt etwas hier quasi so vorzugehen.
Naja, was sollen Sie jetzt sagen? Naja, wir haben einen Fehler gemacht, das wäre das Beste.
Nein, es gibt ja noch, wie es der Kollege Nusser in seinen Kopfnüssen berichtet hat, möglicherweise auch, dass diese Liegenschaft, wo das Lorenz Böhler draufsteht, von Interesse ist für andere Immobilienträger. Einer davon sei der René Benko gewesen. Das ist ein Narrativ, das gesponnen wird. Mhm. Aber unabhängig von alledem und auch diesen Lohnnebenkosten, weil wenn man sich das Lorenz Böhler spart, könnte man etwaig um 0,01% glaube ich, die Lohnnebenkosten senken, könnte man das für die ÖVP als Vorteil, Gregor Schütze negiert. Ich finde, unabhängig davon, wer das wie politisch instrumentalisiert und missbraucht, das auf den Rücken von Patientinnen und Patienten auszutragen, ist so inferior. Also wirklich, ja, ich freue mich schon auf dieses Krisenhandbuch. Vielleicht dürfen wir mal reinlesen, weil und wie sich's weiterspinnt, weil das hat Wien, glaube ich, so noch nicht gesehen, bis was passiert. Also nein, man stelle sich vor, irgendein Patient verstirbt, der möge Gott abhüten, aber...
Ja, glaube ich auch. Oftmals ist in Krisensituationen leider, also anders, in Krisensituationen vermutet man dann oftmals, so wie Sie richtig die Frage stellen, wem bringt das jetzt was und woher kommt das und so. Meine Erfahrung nach vielen Jahren in diesem Geschäft ist, es ist leider oftmals viel profaner. Hier wurde viel zu lang zugeschaut, viel zu lang weggeschaut, keiner hat sich verantwortlich gefühlt und jetzt schlägt der Meteorit ein und alle stehen da und sagen, huch, da ist jetzt ein Loch im Boden, was tun wir jetzt damit? Mhm. Ja, nur das wird sich da nicht ausgehen.
Ich schließe mit den Worten von Alfons Haider. Sie, meine Damen und Herren, wir alle gemeinsam geben 52 Milliarden Euro Steuergeld ins Gesundheitssystem. Heute mit einem Spital weniger. Gut, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Johanna Hager vom Kurier. Vielen herzlichen Dank, Gregor Schütze. Vielen herzlichen Dank, Alfons Haider. Danke auch an Sie. Morgen gibt es uns nicht, also schon, aber nicht hier. Morgen ist der zweite Spieltag in den sehr, sehr spannenden Playoffs der Eishockey League. Wir sind dann am Mittwoch wieder zurück mit Newsjournalist Peter Sichowski, mit Profilchefredakteurin Anna Thalhammer und mit Staatskünstler Florian Schäuber. Morgen viel Spaß beim Eishockey und am Mittwoch dann wieder 21 Uhr wild umstritten.